Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Na, wie ist es?
Es ist Sonntag, Leverkusen ist dabei, Meister zu werden. Ich hatte schon schönere Sonntage, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch super. Mir fällt gerade auf, dass wir das normalerweise erst nach dem Intro machen, aber wir haben uns jetzt schon gegenseitig gefragt, wie es uns geht. Und ja, Leverkusen ist tatsächlich nebenbei schon dabei, die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte einzufahren, aber das soll nicht das Einzige sein, worüber wir heute sprechen. Es war Champions League, es war Euro League und es war auch noch ein bisschen Bundesliga. Haben wir noch was weiteres auf dem Zettel für heute?
Ja, sicher. Wir haben mal wieder overrated, underrated dabei und damit ist dann auch gut für heute, glaube ich. Das ist genug Stoff.
Ich glaube auch. Lass uns reingehen. Folge 25. Eine quasi eine Jubiläumsfolge. Wir gehen rein. Los geht's. So, den Part mit, wie es uns geht, haben wir schon geskippt. Ich habe noch nicht gesagt, wie es mir geht. Ich bin auf jeden Fall müde. obwohl ich sehr spät im Bett war, habe ich es nicht geschafft auszupennen und bin irgendwie seit 7.30 Uhr wach. Und damit kann man ja wirklich so gar nichts anfangen an einem Sonntag.
Das ist ja Quatsch.
Aber ja, das ist halt wirklich absoluter Quatsch. Und um kurz nochmal auf den HSV einzugehen, bevor wir das Thema direkt wieder beiseite schieben, das war auch absoluter super Quatsch schon wieder. Genau, wir nehmen Sonntag auf, das heißt, das Spiel war heute für uns und ihr hört es aber jetzt am Dienstag. Ihr habt es bis dahin wahrscheinlich schon gesehen, was der HSV da schon wieder veranstaltet hat. Es geht mir wirklich nicht in den Kopf, was sie da immer machen. Immerhin einen Punkt geholt, aber ja, ich habe den Aufstieg auf jeden Fall schon abgehakt. Deswegen können wir von mir aus auch direkt einfach zu den anderen Themen gehen. Wie hast du denn die Fußballwoche so erlebt?
Also ganz kurz auf den HSV vielleicht mal eingegangen. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht kommen sehen, dass ihr noch einen Punkt holt. Und es las sich im Live-Ticker so, als hättet ihr nach der roten Karte, die ja, ich glaube, schon relativ früh gezeigt wurde, irgendwie so 20. Minute oder sowas, 30.
Ja.
Als hättet ihr da sogar noch irgendwie einen ganz guten Ball gespielt und womöglich sogar das Ding hätte ziehen können. Also das las sich nicht so furchtbar schlimm, wie es jetzt aus deinem Munde klingt.
Nee, das ist auch absolut richtig und das ist ja umso ärgerlicher, wenn du weißt, dass du diese rote Karte aber eben bekommen hast und deswegen erstmal natürlich ins Hintertreffen gerätst, weil es war ja nicht nur eine rote Karte, sondern auch ein verschuldeter Elfmeter, ein ziemlich dämlich verschuldeter Elfmeter. Dementsprechend läufst du dann direkt schon so im Rückstand hinterher und das 2-0, das kannst du dir gerne nochmal irgendwann in den Highlights reinziehen, weil das war wirklich Slapstick, wie einfach zwei Spieler bzw. Spieler und Torwart des HSV ineinander gerasselt sind und einfach den Magdeburger umgeräumt haben. Man kann es sich nicht erklären. Und Kiel hat schon wieder gewonnen, Düsseldorf hat gewonnen, nur der FC St. Pauli hat auch gepatzt, was ich persönlich nicht habe kommen sehen. Zu Hause gegen Elversberg.
3-4, auch so eine ganz wilde
Dinger
Nummer.
Dinger gefangen,
ne?
Also ganz wild.
Ja. Gut, lass uns deinem Wunsch entsprechend nicht weiter auf den HSV eingehen. Und um deine Frage zu beantworten, die Fußballwoche, ja, die war natürlich geprägt von Champions League. Die Bayern haben auswärts in London gespielt. Wir sprachen in den letzten Folgen schon mal drüber, dass Arsenal London ja in den vergangenen Jahren zum Lieblingsgegner avanciert ist für die Bayern. Der Take, den du nach meiner Ausbreitung der Statistik, dass die Bayern immer 5-0 gegen Arsenal gewinnen, der Tag, den du gebracht hast, war, dieses Mal wird es nicht 5-0 ausgehen, weder für die einen noch für die anderen. Das ist richtig. Es war ein 2-2 Unentschieden. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe ein richtig, richtig flottes Fußballspiel gesehen, das in verschiedenen Intensitäten und Phasen daherkam. London hat ja richtig viel Dampf gemacht, ist dann auch früh in Führung gegangen. Die Bayern haben es dann irgendwie im schnellen Umschaltspiel und im Konterspiel auf ihre Seite gezogen, waren lange dominant, dann hat Arsenal wieder ausgeglichen. Also das war echt ein gutes Fußballspiel, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Und nach den ersten Viertelstunde, also Arsenal ist wirklich aus der Kabine gekommen, richtig angezündet, haben Bayern eigentlich gar keinen Ballbesitz überlassen und haben dann auch relativ früh das Tor gemacht. Und nach der ersten Viertelstunde hätte ich gedacht, wenn das einigermaßen so weitergeht, dann gibt es ja heute eine richtige Reibe. Ja, die Bayern haben sich aber gut gefangen. Ich weiß nicht, wenn es taktisch genau so überlegt war, dann war es auf jeden Fall eine Meisterleistung von Tuchel, weil wirklich mit wenigen Nadelstichen, aber dann direkt zugeschlagen und auch den Ausgleich gemacht. Ja, haben Arsenal oder Bayern hat Arsenal auf jeden Fall viel Wiese überlassen, phasenweise. Immer mal wieder, dann hatte Bayern auch stärkere Phasen, aber ja, das wird wahrscheinlich der Gameplan gewesen sein und der ist auf jeden Fall aufgegangen, weil ein 2-2 in London zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison, ja, ist auf jeden Fall ein Erfolg, den die Bayern da aus London mitnehmen. Und jetzt mit einem Unentschieden ins Heimspiel zu gehen, ja, hätte ich denen gar nicht zugetraut, den Bayern in der aktuellen Verfassung.
Absolut, absolut. Und dann war ja im Parallelspiel, das habe ich nicht gesehen oder mir nicht auch noch parallel angeguckt. Ich habe mir dann nachher die Highlights angeguckt, Junge.
Eieiei.
Real gegen Man City in Madrid. 3-3 ist das ausgegangen. Und ja, Ortega hat ja gespielt, das finde ich auch irgendwie eine geile
Natürlich.
Nummer. Ja, also
wer
das
denn
war,
sonst?
Ja, genau, wer denn sonst, wenn nicht der Amine. Und da waren ja ein paar richtig zuckerschöne Tore ab dabei. Also beispielsweise
Junge,
Foden.
Von Foden.
Junge, das ist ein Gedicht gewesen. Also richtig, richtig krasses Spiel offensichtlich. Da war auch noch Stoff für mehr Tore drin. Das hat gut Bock gemacht. Und letzten Endes sind dann, glaube ich, was haben wir dann? 6, 10 Tore gefallen in den ersten beiden Spielen auf dem Dienstag. Ja. Das habe ich so nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich auch nicht, und das sind dann ja schon auch so Spiele, ich habe ja immer mal wieder gesagt, dass ich schon eigentlich Champions League müde bin, aber sagen wir mal so, da ziehe ich dann doch mal die Augenbrauen nach oben, wenn ich mir so ein Spiel dann irgendwie reinziehe, noch das Bayern-Arsenal-Spiel, das war einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, das war ein flotter Kick und das macht mir natürlich Spaß, das kann ich auch nicht leugnen, dass ich da nicht auch Freude dran habe, auch wenn dieser Wettbewerb und da passt eigentlich auch gut rein, dass wir gerade den Effekt hatten, was heißt den Effekt, dass wir gerade festgestellt haben, dass The Zone mal wieder die Preise
Alter,
erhöht hat,
ey,
dich beziehungsweise man jetzt nur noch mit einem Stream gucken kann und wenn man einen zweiten dazu haben will, soll man einfach bitte doch 60 Euro im Monat zahlen.
Brennen die komplett?
Das passt dann ja irgendwie, ja, also ich weiß nicht auch, was das soll, ich hätte mich schon direkt in Rage reden können.
Hast du doch.
Ja, habe ich auch, stimmt.
Du hast,
ja.
Also das war hier ein richtiger WhatsApp-Rant, den ich gerade abgekriegt habe. Das ist noch keine halbe Stunde her, ey.
Ja. Ja, und deswegen bin ich ja auch so ein bisschen müde, was die Champions League angeht, weil das natürlich so der Wettbewerb ist, wo das meiste Geld drinsteckt und das immer dem Ganzen noch so mal die Krone aufsetzt, wo der Fußball sich mittlerweile hinentwickelt hat. Aber ja, es hat eben auch die positiven Aspekte, dass man eben wirklich einfach sehr, sehr guten Fußball geboten bekommt, so ab Achtel- oder Viertelfinale. Wenn es wirklich, wie man so schön sagt, in die Crunch-Time geht. Mhm. Und das war schon schön. Und ich fand auch Mittwoch die Spiele, das hat nicht unbedingt abgerissen.
Das stimmt.
Ähnlicher Start dann auch für die Dortmunder, relativ früh auch in Rückstand gegangen, geraten, wie die Bayern auch. Aber insgesamt auch das ein ganz, also auch ein gutes, ein ansehnliches Fußballspiel, was man da gesehen hat. Die Highlights habe ich mir dann auch noch reingezogen von Paris gegen Barcelona und da war insgesamt ein sehr guter, sehr gute Hinspiele bisher gesehen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, weil noch nichts entschieden ist. Es gibt noch keinerlei Vorentscheidungen, alles sehr knapp, alles maximal ein Tor Unterschied.
Korrekt. Ja.
Ich habe auf jeden Fall Bock auf die Rückspiele, da könnte ein bisschen was gehen.
Voll, und die sind ja jetzt auch dann Gott sei Dank schon in der Woche drauf, also am 16. und 17. April. Wir müssen jetzt nicht wieder irgendwie 3 Monate warten, bis das Rückspiel kommt. Und entsprechend, wie du sagst, die beiden Spiele vom Mittwoch, Madrid, Dortmund und Paris, Barcelona mit einem Torunterschied, bringen genauso viel Spannung mit wie die beiden Unentschieden vom Tag zuvor. Also das wird eine gute Nummer. Und Dortmund, da bin ich extrem drauf gespannt. Die hatten ja trotz schwieriger Anfangsphase noch die Möglichkeit, mindestens unentschieden zu spielen. Treffen, ich glaube, 2-mal Aluminium in Madrid gegen Atletico. Ich wünsche mir einfach sehr, dass mindestens ein deutscher Verein irgendwie weiterkommt. Und ja, bin da auch ganz guter Dinge, dass das funktionieren wird.
Ja, würde ich auch schön finden, auch wenn ich mich schon wieder tierisch drüber aufgeregt habe, was Dortmund da veranstaltet hat in den ersten Minuten und wie billig die einfach das erste Tor kassieren und Atletico da natürlich komplett in die Karten spielen, also das ist für die ja gefundenes Fressen zu Hause, war eine richtig geile Kulisse, das Stadion war unfassbar laut Und dann fängst du, glaube ich, Minute 5 war es, glaube ich, direkt nach einem Fehler im Aufbau von Kobel. Ziemlicher Schweinepass, würde man, glaube ich, sagen, auf Marzen, der erst nicht angespielt wird, Kobel den Ball aber trotzdem spielt und eigentlich ein Atletico-Spieler direkt hinten schon dran steht und er sich dann zu einem sehr schlechten Pass in die Mitte verleiten lässt, wo De Paul einfach steht und ja, mehr, nee, gar nicht, Griezmann das Ding bekommt, einmal rüberlegt und dann, ja, eigentlich innerhalb von weniger Sekunden Umschaltmoment das Tor auch fällt. Da habe ich schon gedacht, so, okay, das könnte ja richtig den Bach runtergehen. Habe ich auch nach dem 2-0 gedacht, aber immerhin kam dann noch der Anschlusstreffer und dann ist es, glaube ich, für Dortmund auch kein schlechtes Ergebnis, auswärts in Madrid gegen Atletico mit einem Tor Unterschied zu verlieren. Da haben sie sich alles offen gehalten und viel mehr kannst du auch, glaube ich, nicht erwarten in einem Champions-League-Viertelfinale. Da warten halt keine Gegner mehr, die du auch auswärts mal eben so abfiedelst. Von daher, könnte dein Wunsch ja sogar auch irgendwie wahr werden, dass eventuell sogar beide Teams im Halbfinale stehen. Das wäre natürlich dann sehr spannend. Die können dich aufeinandertreffen. Der Turnierbaum ist schon so vorbereitet, dass die beiden genau auf der anderen Seite stehen. Vielleicht gibt es ja auch einfach eine Wiederholung von Bayern gegen Dortmund von vor 10, 11 Jahren war es, glaube ich, 2013. 11 Jahre dann. Das wäre natürlich auch ganz spannend. Sehe ich aktuell noch nicht kommen. Dafür haben wir noch ein paar zu gute Gegner. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, Real gegen Man City, dass das eine Duell ist, wo sich einer von diesen beiden Teams auch ins Finale durchsetzen wird. Und auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich ein bisschen offener. Also bei der Bayern-Seite mit Real, Man City, Arsenal, Bayern, da sehe ich ganz klar Madrid und Man City als die stärkeren Teams. Aber Atletico, Dortmund und Paris, Barcelona finde ich eigentlich noch ausgeglichener, weil Paris und Barcelona aktuell beide nicht so zu den Top-5-Teams gehören, wie vielleicht noch vor 3-4 Jahren.
So ist es, so sehe ich es ganz genauso. Was mich nochmal ganz kurz interessiert, die Szene mit Marzen, der winkt ja so komisch ab, bevor er den Ball bekommt. Wie hast du das interpretiert? So nach dem Motto, nein, Kobel, bitte spiel mich nicht an oder ja, Kobel, gib mir den Ball.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Es war auf jeden Fall eine komische Szene, weil Marzen zuerst sah es ja aus, als hätte er genug Platz, aber dann spielt Kobel den Ball nicht. Ich glaube, es war einfach klassische Miscommunication, würde man sagen. Und dann spielt er den Ball doch und dann ist es aber schon zu spät. Und dann ist es halt dieser schöne Schweinepass, den du eigentlich, wo du im Training richtig für Haue und Mecker bekommst, wenn du so einen Ball spielst, wo der andere, den anspielen, denn da hast du eigentlich keine Chance mehr, noch irgendwie was daraus zu machen. Und dann in der Situation direkt am eigenen 16er, das war, ja, fahrlässig, würde ich sagen. Es war fahrlässig.
Ansonsten, was ist noch so passiert in der Bundesliga unter der Woche? Das Schäfer aus beim VfL Wolfsburg, da möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen, aber wir haben das hiermit einmal irgendwie kommuniziert, geäußert. Es ist passiert.
Und er will gehen, oder?
Ja, also er will.
Das habe ich gelesen. Er
will zu Leipzig. Das ist eigentlich letzten Endes das Gerücht, was sich wacker hält. Und
so einen weiteren Traditionsverein.
Genau.
Und es war Hauptsache, er nimmt die Drillinge mit, so, um die hier nochmal zu erwähnen. Um
Gottes Willen, ey. Die Drillinge in der RBL-Arena. Es war ja eigentlich die Rede davon, dass er zum Ende der Saison sowieso irgendwie einen Abflug machen will. Jetzt ist das Ganze vorzeitig mit einem größeren Knall passiert und ja, hat natürlich ein Geschmäckle, dass er jetzt zu RB gehen will. Ob es dann dazu kommt, wird man sehen. Da sitzt ja auch noch Schröder auf seiner Position, die er dann angeblich bekleiden soll. Also das ist auch alles irgendwie hochbrisant. Es ist passiert. Ich habe irgendwie kurz mit den Augenbrauen gezuckt. Es hat aber auch nicht viel mehr mit mir gemacht. Meine Güte. Aber es gehört zur Fußballwoche dazu.
Ja.
Und ansonsten ist noch irgendwas Erwähnenswertes vorgefallen, was es sich lohnt mitzuteilen.
Ja.
Erzähl.
Leverkusen hat natürlich auch in der Euroleague mal wieder gewonnen. Das
ist schon fast Standard.
Spät. Ja, es ist eigentlich der Standard auch in Europa, da gewinnen die Spiele spät, ab der 80. schlagen die zu, unfassbar, also ich weiß nicht, was West Ham davor hatte, es war ein kläglicher Auftritt, also sorry, die haben einen Torschuss abgegeben, glaube ich, Leverkusen hatte Richtung 75% Ballbesitz, also West Ham hat wirklich irgendwie gehofft, die können irgendwie zu Null spielen. Hat auch lange, sah es ja ganz gut aus, aber viel dominanter kannst du ein Fußballspiel eigentlich nicht bestreiten, als das, was Leverkusen dann gemacht hat. Ich war dann noch sehr froh, dass sie das dann noch gewonnen haben, weil Ey, sorry, mit so einem Fußball in einem Viertelfinale von einem europäischen Cup, ey, das will ich auch nicht belohnt sehen. Da möchte ich dann auch, dass du genau diese schönen Tore spät noch kassierst. Bemerkenswert, da fand ich vor allem den zweiten Treffer, den Kopfball von Boniface, in der Rückwärtsbewegung vom Tor weg, den so platziert mit Druck ins Eck zu setzen. Ja, geil, dass er wieder da ist und der wieder fit zu sein scheint, weil geiler Spieler einfach. Eben vor dem Spiel nochmal auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich für Elemente Leverkusen dieses Jahr noch dazugeholt hat. Und der Kader ist einfach wirklich, also dass sie einfach noch immer noch kein Spiel verloren haben, das sagt es ja einfach schon. Aber diese Ausgewogenheit in dem Kader, jeden dritten Tag steht da eine andere Dreierkette hinten drin. Vorne wird rotiert, im Zentrum wird rotiert und das ist einfach eine so gut geölte Maschine. Das ist schon krass und ich bin gespannt, ob sie es am Ende wirklich durchziehen und ungeschlagen durch die Saison gehen, am Ende wirklich sogar das Triple holen. Würdest du dich da wenigstens so für die Bundesliga freuen oder würde dir das zu sehr auf den Sack gehen als Köln-Fan?
Es wird mir schon extrem auf den Sack gehen, aber ich habe mich damit längst abgefunden. Das wird so kommen. Ich habe jetzt nicht irgendwie ewig lange gehofft, dass es noch anders kommt. Aber, und das muss ich jetzt ganz objektiv sagen, es ist ja nicht unverdient. Also dieser Fußball verdient...
überhaupt nicht.
Dieser Fußball verdient Belohnung in Form von Titeln. Und ich hätte tatsächlich noch ein Stück mehr abgekotzt, wenn die Bayern mit dem, was sie diese Saison an Chaos gelebt haben und gezeigt haben und auch an Fußball, den sie nicht gezeigt haben, irgendwie ein Double geholt hätte oder Meister geworden wäre mal wieder. Da habe ich mich letzte Saison schon total drüber aufgeregt, dass die dusseligen Dortmunder es nicht hingekriegt haben, das Ding über die Linie zu drücken und die Bayern auch mit einer okay-Saison dann noch belohnt wurden. Von daher, es ist Licht und Schatten, was jetzt meine Gefühlslage hinsichtlich dieses Titels für Bayer Leverkusen angeht, den sie ja auch zur aktuellen Stunde einzufahren scheinen. Aber ja, was ich spannend finde ist, ich habe mir West Ham gegen Freiburg angeguckt und die haben Freiburg auseinandergenommen, also nach allen Regeln der Kunst. Okay, das war auch
das Heimspiel. Das habe ich auch gesehen,
Und Freiburg ist eine ganz andere Nummer als Leverkusen, check. Aber das fand ich schon auch, ich sehe es nämlich wie du, einen doch überraschenden Auftritt von West Ham jetzt in der Ferne. Hätte ich so nicht gedacht, ich hätte mehr Augenhöhe erwartet. Und bin auch mal gespannt, ob das Rückspiel diese Augenhöhe dann zutage bringt. Das war irgendwie, ja, wir sprachen schon mal drüber in einer anderen Folge. Englische Teams, wenn sie von der Insel runterkommen und dann, ich weiß nicht, irgendwas ist da. Das ist nicht so 100% manchmal. Let's see, aber dieses Thema Rotation, bemerkenswert. Auch jetzt gerade gegen Bremen, da steht wieder eine komplett andere Startelf auf dem Platz. Da lässt sich auch Alonso nicht davon beirren, dass es heute darum geht, die Meisterschaft einzutüten und dass man da womöglich auch die beste Elf belohnen könnte, indem man sie starten lässt. Nö, der macht genau das, was er die ganze Saison schon gemacht hat, nämlich rotieren. Schon krass.
Ja, finde ich auch super stark, dass der sich da auch, dass er nicht nervös wird. Das passt ja irgendwie so ein bisschen zu seiner Person als Trainer auch, dass er nicht nervös geworden ist, als die ersten Angebote aus Top-Ligen Europas gekommen sind, als er noch bei Real Sociedad in der zweiten Mannschaft trainiert hat. Da hätte der, Eberl hatte ja schon gesagt, dass er ihn nach Gladbach holen wollte. Der hat gesagt so, nö, ich bin hier noch nicht fertig, ich will jetzt hier noch in Ruhe lernen. Hier nervt mich keiner, das ist dann noch die kleine Bühne, aber ich kann hier eigentlich mein Team so zusammenbauen, wie ich da Bock drauf habe. Ähnlich jetzt auch wie in Leverkusen. Der hat da alle oder viele Mittel zur Verfügung, das muss man ja auch dazu sagen. Also der hat jetzt nicht bei Heidenheim angefangen und hat mit einem 5-Millionen-Etat sich da sein Dreamteam zusammengestellt, sondern die haben ja auch schon für Boniface und Co. ordentlich Kohle hingelatzt und auch ein Granit Xhaka, der spielt da ja auch nicht für eine Mark 50. Von daher, der hat da ja auch einfach schon ein sehr, sehr gutes Umfeld, in dem er da gut arbeiten kann. Und ja, finde ich einfach gut. Der zieht es halt einfach durch und es ist wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, es ist einfach wirklich bemerkenswert. Also am Ende gehen sie wirklich als ungeschlagen. In der Bundesliga würde ich mich schon fast darauf festlegen, dass sie da kein Spiel mehr verlieren werden. Aber Euroleague auch noch gewinnen, wär krass. DFB-Pokal können wir eigentlich einen Haken hintermachen. Ich glaube, das wird das eins der deutlichsten DFB-Pokalfinals, die wir je gesehen haben, weil die Blöße werden sich nicht geben. Ich glaube, die schießen Kaiserslautern richtig aus dem Stadion. Ich bin gespannt, wie sie jetzt im Endspurt performen und ob sie sich da wirklich für diese herausragende Leistung bisher belohnen. Wo wir gerade schon über West Ham sprechen, können wir nochmal einen kurzen Schwenker in die Premier League machen, weil da ist nämlich Folgendes passiert. Man City hat wieder gewonnen, aber Liverpool hat zu Hause gegen Crystal Palace tatsächlich 3 saftige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen lassen und das tut richtig weh. Arsenal muss heute noch spielen, die spielen um 17.30 Uhr. Da können wir vielleicht noch das ein oder andere Minute. Ah, nee, die spielen gerade schon. Es ist schon die 52. Minute gegen Aston Villa zu Hause. Das heißt, Arsenal könnte sich Platz 1 zurückholen und Liverpool ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten in der Premier League. Das nochmal als kleine Randnotiz. Der Meisterschaftskampf verfolgt uns ja auch schon die letzten Wochen. Da ist ja wirklich immer noch richtig Spannung drin.
Oh, und weißt du, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber weißt du, was auch passiert ist? In England, wo wir gerade schon dabei sind, Wrexham ist erneut
aufgestiegen,
direkt durchmarschiert. Ja. Und das mit einem 6:0 zu Hause gegen, ich glaube, den Tabellenletzten, wird es jetzt dann in die League One gehen. Also das ist schon das Märchen, in Anführungsstrichen Märchen, geht weiter.
League One ist dann dritte Liga, oder?
Ja, ganz genau. Dann geht es in die Championship und dann in die Premier League. Also es ist in den nächsten Jahren machbar für die Mannen von Ryan Reynolds. Und das ist mir noch aufgefallen. Ich folge dem bei Instagram, deswegen ist das in meine Bubble gespült worden, dass da wieder Party war im zweiten Jahr in Folge.
Ja, ist wild. Ich bin mal gespannt, wie dann auch irgendwann, wenn es Richtung Championship geht. Weil ja, das ist alles nett und alles irgendwie ein bisschen hier Social Media und so, aber am Ende ist es halt auch einfach ein Investment.
Ja.
Muss man sich auch nichts vormachen, weil wenn du aus der vierten, fünften Liga auf einmal ein Championship-Team machst, das hat natürlich auch eine unfassbare Wertsteigerung, wenn du den Verein dann halt bis nach da oben gebracht hast.
Klar.
Bin ich auch mal gespannt, ob die das wirklich Richtung League One ist ja safe auch schon Profibereich dann, oder? Die haben doch wahrscheinlich schon ab League Two ist bei denen schon Profibereich.
Davon ist aus, also die kriegen alle ein nettes Gehalt, die haben ja auch ein, zwei Spieler geholt jetzt schon für die League Two, die definitiv, ja, overengineert sind für die Liga, um das mal so zu sagen. Ja. Also die werden da jetzt auch nicht für Umme angetanzt sein. Von daher,
ja, ich sehe auch gerade hier League Two, die heißen auch Sky, Bet, irgendwas. Also das ist halt alles Profibereich. Und darunter ist dann die National League. Das ist dann wahrscheinlich wie bei uns Regionalliga. Ja, spannend, dass sie jetzt wirklich nochmal wieder aufgestiegen sind. Aber gut, was haben wir noch aus der Fußballwoche? Oder wollen wir mal zu unserer Rubrik rübergehen? Ich sehe hier gerade, 2-0 Leverkusen.
Ist gerade gefallen.
Ja, Granit Xhaka.
Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, lass uns gerne in die Rubrik rübergehen, die Fußballwoche für hier erstmal zumachen. Und wir haben ja diese Woche, wie schon angekündigt, mal wieder Overrated, Underrated dabei.
So ist es.
Von daher, let's fets, oder?
Ja, lass uns reingehen. Hier kommt noch kurz der Abspieler und dann gehen wir rein.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Overrated.
Nice.
Underrated. Da sind wir wieder.
Hallo.
Und ich bin heute der Glückliche, der von dir die Begriffe um die Ohren gehauen bekommt. Für die, die es noch nicht gehört haben, overrated, underrated, relativ einfaches Prinzip. 5 Begriffe wirft einer von uns beiden den anderen an den Kopf, mehr oder weniger. Und man soll spontan darauf reagieren, ob man das overrated oder underrated findet. Es ist wirklich ein relativ einfaches Prinzip. Was aber immer für teilweise hitzige Diskussionen sorgt. Und damit können wir loslegen, oder? Was hast du vorbereitet für mich?
Mach dich warm, Junge. Ich habe 5 Dinger dabei. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Hier kommt Begriff Nummer 1. Sportwetten.
Sportwetten.
Mhm.
Oh. Ich finde, es hat natürlich seinen Reiz und wir haben es, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen intensiver mit Fußball auseinandersetzt, hatte irgendwann mal diese Phase, dass man mal einen Schein gebaut hat und dann gemerkt hat, oh, der ist ja reingekommen, das ist ja ganz schön cool. Und ja, das macht Spaß, aber ich sage, ist komplett overrated. Ich kann die ganzen Werbungen in den Halbzeiten nicht mehr sehen oder vor dem Spiel und innerhalb der TV-Übertragung. Es ist einfach viel zu viel geworden. Jeder Verein hat einen hauseigenen Wettanbieter, der dort Werbung macht im Stadion, ums Stadion herum. Irgendwelche Ansagen im Stadion sind von Admiralbett gesponsert, die letzte Viertelstunde und was weiß ich. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist scheiße für junge Menschen, die relativ simpel an eine, ja, einfach eine fucking Spielsucht rangeführt werden. Es ist viel zu niedrigschwellig und ja, ich würde es nicht verbieten, aber ich würde zumindest die Werbung dafür komplett aus dem Fernsehen und auch eigentlich von überall verbannen. Wenn man es dann immer noch machen möchte, okay, aber man sollte junge Menschen nicht so krass damit konfrontieren. Auch es macht sau Spaß, aber ins Casino gehen macht auch Spaß. Es ist aber trotzdem halt fucking gefährlich, dass man halt einfach süchtig wird nach so einem Scheiß. Also lass uns das lassen.
Okay, ich traue mich schon fast gar nicht zu sagen, underrated, aber also ist auch nicht 100% meine Meinung, aber ich habe schon auch Spaß daran, muss ich sagen, hin und wieder mal so einen Schein zu bauen. Und dann finde ich auch, Werbung hin oder her, den Slogan erst eine Wette macht es zu deinem Spiel, finde ich, ist einer der treffendsten Marketing-Slogans überhaupt weltweit. Das ist, das stimmt einfach, das ist brutal wahr.
Absolut.
Und ich erinnere mich auch an die eine oder andere lustige Geschichte zurück, was wir schon irgendwie für wilde Kombis gebaut haben und keine Ahnung, Hannover gegen Rubin Kazan, 98. Minute, der Ball bleibt im Schnee liegen, das Tor fällt nicht und all so Nummern. Hätte mich ja sonst ein Dunst interessiert, ja? Also.
Ja, ja. Ich weiß total, was du meinst und das macht ja auch Spaß und wenn du da pro Spieltag 5 Euro auf irgendein Spiel setzt, dann ist das, glaube ich, auch nicht sonderlich gefährlich, aber es gibt genug Stories, wo das eben auch dann, ja, deutlich höhere Beträge werden, weil man denkt, man muss das Geld wieder reinholen etc. und sich Leute verschulden und das ist halt scheiße. Aber ja, natürlich macht das Spaß und natürlich ist dann auf einmal Meppen gegen Zwickau auf einmal die spannendste Partie der Welt, wenn du halt einen Zehner draufgesetzt hast und hoffst, dass Meppen gewinnt. Ja, das funktioniert halt leider sau gut. Ja. Umso gefährlicher ist es und deswegen muss halt auch ein bisschen mehr Prävention gemacht werden. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, dass halt junge Leute nicht da komplett drauf hängen bleiben und abschmieren. Und deswegen wäre ein guter Schritt auf jeden Fall schon mal die Werbung, sagen wir mal nicht direkt verbieten, aber zu reduzieren wäre doch schon ganz nett.
Ist eingeloggt. Der zweite Begriff, den ich für dich mitgebracht habe, ist ein Name und er lautet Sebastian Hoeneß.
Ich würde sagen, mittlerweile properly rated, auch wenn das, ja, wir haben overrated, underrated, ich kann mir hier nicht in meine eigenen Spielregeln basteln, deswegen sage ich erst underrated. Stuttgart gestern schon wieder komplett souverän innerhalb von einer Halbzeit Frankfurt wirklich an die Wand geklatscht, und die ja jetzt auch nicht irgendwie letzter sind und weit abgeschlagen und safe absteigen werden, sondern die spielen halt einfach um die Euroleague. Das finde ich schon alles sehr beeindruckend, fast noch ein bisschen beeindruckender als Leverkusen, ohne die Leistung schmälern zu wollen, aber der Turnaround, den Stuttgart gemacht hat, ist halt einfach noch ein bisschen krasser. Leverkusen war die letzten Jahre immer schon ganz gut, aber was Hoeneß jetzt aus der Mannschaft in Stuttgart gezaubert hat und wie manche Spieler, du hast einfach das Gefühl, Chris Führig ist Lionel Messi und Undav ist weiß ich nicht, ist Luis Suarez, also wie die da zaubern. Ich würde sagen, er ist underrated. Ich bin gespannt, wo sich seine Karriere noch hin entwickelt.
Ja, also ich habe da eine klare Meinung zu. Ich finde, er ist absolut underrated. Sowohl als Trainer, der ja noch ein wirklich sehr, sehr frischer Bundesliga-Trainer ist. Seine einzige Station vorher war Hoffenheim. Das war nicht wenig. Also es waren immerhin ja auch ein paar 80 Spiele und eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Also nichts, wo man jetzt sagen würde, meine Herren, ist das irgendwie krank. Aber vorher hat er halt Bayern 2, die A-Junioren und dann die B-Junioren von Leipzig gemacht. Und ich finde die Entwicklung von ihm, also auf der Trainerschiene, ist Wahnsinn. Ich stimme komplett zu, was den Turnaround vom Relegationsaspiranten zum jetzt Champions League und Vizemeister-Aspiranten angeht. Und ich finde aber auch vom Typ her ist der underrated, weil der ist unaufgeregt, der ist kein Kasperl, der irgendwie da die Linie rauf und runter ausrastet, der weiß sich auszudrücken. Ich glaube, der hat eine klare Idee, lässt sich trotzdem nicht verbiegen oder verarschen und von den Medien am Nasenring durch die Manege ziehen. Also das Gesamtpaket Sebastian Hoeneß mit 41 Jahren, also nicht zu jung, nicht zu alt, whatsoever, wie man das jetzt einordnen möchte, finde ich sehr underrated und ich bin saugespannt, wie sich seine Karriere weiterentwickeln wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der im Schatten der Xabi Alonsos und Julian Nagelsmann Männer dieser Welt.
Der Nagelmänners
dieser Welt einfach sein Ding da macht. Und ja, es ist einfach gut.
Ja, eigentlich fast auch bisher so eine Bilderbuchkarriere, ne? Also eigentlich so in den Jugendmannschaften auch schon von guten Vereinen, und da hat er sicherlich auch gute Infrastruktur vorgefunden, dass man da auch einen guten Job machen kann oder gut lernen kann. Das einfach durchlaufen, dann ersten Schritte bei einem Bundesligisten schon gemacht und jetzt halt eben wirklich, das passt halt wie Arsch auf Eimer, eigentlich aus einer Notsituation den Job übernommen, sah gar nicht so gut aus für Stuttgart und die halt echt innerhalb von ein paar Spielen da schon unten aus dem Keller rausgeführt. Relegation sehr souverän und jetzt eigentlich die ganze Saison einfach eine sehr, sehr gute Leistung zeigt, und das war gestern irgendwie nochmal so ein Paradebeispiel dafür, wie Stuttgart dieses Jahr performt. Das war echt, hat Spaß gemacht.
Voll. Begriff Nummer 3, lieber Lutz. Schwenkfahnen.
Begriff Nummer 3 ist passend, weil Florian Wirtz hat gerade aus 22, 23 Metern das 3-0 reingeballert. Hab ich auch gesehen. Also wirklich reingeballert. Jesus Christus, ey, der Typ ist aber auch einfach komplett insane. Ich habe nicht zuhören können, weil ich das Tor gesehen habe. Was war der dritte Begriff?
Du hast dir jetzt nur Zeit erkauft. Der dritte Begriff ist Schwenkfahnen.
Schwenkfahnen, das, was die Fans auf dem Steher hin und her schwenken, ist eine Fahne, die man... Oh, der Ball geht genau in die Mitte, ich gucke immer noch, sorry. Ich find's geil, weil ich nicht da stehe. Wenn ich im Block stehen würde, würde es mich komplett abfacken, weil ich das Spiel nicht sehen könnte. Aber ich sitze ja auch im Volksparkstadion genau gegenüber der Ultras, und dann gucke ich mir das gerne an. Das sieht immer schön aus. Und plus den Gesang, das ist ein Gesamtbild, was mir Freude bereitet. Aber für mich wäre es nichts, wenn ich da drin stehen würde, weil ich vor allem ins Stadion gehe, um das Spiel zu sehen. Und ich finde es total cool, dass es Ultras gibt, weil die sorgen halt für die Stimmung. Und ich glaube, dann muss es dir auch ein Stück weit egal sein, wenn du vielleicht mal eine wichtige Szene verpasst, weil du halt über dieses Kollektiv kommst und dann auch die Stimmung machst für andere. Das ist sozusagen, ja, streng genommen eine Dienstleistung, die die erbringen, auch wenn das total blöd und weiß ich nicht, null emotional klingt, aber das ist, was sie machen. Also die sorgen dafür, dass alle ein gutes Erlebnis im Stadion haben, und dafür zieht man ja zu Recht auch seinen Hut, auch wenn nicht immer alle Funktionäre das vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise sehen und das wertschätzen. Ich kann das sehr wertschätzen, aber ich sage deswegen, weil ich zum Glück alles sehen kann, sage ich, es ist komplett underrated, und das macht eine tolle Atmosphäre.
Ja, ich bin tatsächlich auch eher Richtung underrated, und das, obwohl ich in Köln im Süden immer Sicht eingeschränkt stand, weil ich in der Nähe hinter den Schwenkfahnen meinen Platz habe, und da hört man auch häufig von anderen Fans: Fahne runter, gerade wenn es irgendwie bei Standards, Eckbällen, Freistößen und Co. dann wirklich darum geht, auch mal in die Box zu gucken.
Kann ich auch verstehen irgendwie.
Kann ich nachvollziehen, aber eine Kurve ohne Fahnen ist irgendwie nur die halbe Miete, das finde ich gar nicht geil.
Ja.
Das macht schon extrem viel aus, und ich nötige den Personen, die die Fahnen da schwenken, höchsten Respekt ab, weil das sind richtige Monster-Fahnenstangen, und dann hauen die das da irgendwie 90 Minuten von links nach rechts. Da brauchst du echt, also mit Pudding in der Arme kommst du da nicht weit. Das finde ich schon krass. Die sind auch klatschnass geschwitzt, wenn die fertig sind, da die Jungs.
Ja,
schon, das glaube ich. Macht schon was. Also finde ich sehr cool. Und gerade wenn ich in England in Stadien war und Spiele gesehen habe, habe ich das immer irgendwie vermisst und dachte mir so, hä? Das ist aber irgendwie ein bisschen mau hier. Sieht irgendwie alles so langweilig aus. Da tut sich gar nichts.
Ja, total.
Also finde ich schon sehr underrated.
Ja. Okay. Absolut. Und das haben die Engländer, die beneiden uns um die Bundesliga. Also die lieben ihren Fußball auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir ihn lieben. Und denen wurde aber dieses komplette Stadionerlebnis durch erhöhte Preise und Verbot von Stehplätzen halt einfach kaputt gemacht. Das hatte alles seine Gründe. Und das haben die Fans sich auch selber zuzuschreiben durch... Ja. Ausschreitungen und Hooligans etc., was ja in den 80er, 90ern in England einfach ein Riesenproblem war. Von daher, selber schuld, wenn es auch immer nur ein paar waren und nicht alle Fans. Aber was das an Stimmung ausmacht, wenn du einfach so einen Block hast, wo sich alle bewegen und Fahnen geschwenkt werden, dafür geht man ins Stadion. Und ich finde fast, dass es in Deutschland oder in der Bundesliga noch von der DFL, dass das gar nicht noch stärker in den Vordergrund gerückt wird, was wir eigentlich für eine geile Liga haben, auch wenn das fußballerisch teilweise in England natürlich besser ist, aber sieht man jetzt ja auch, wenn Leverkusen gegen West Ham spielt, dass es gar nicht so sein muss auf dem Niveau, auch in der Champions League können wir da immer noch gut mithalten in der Spitze, aber das ist wirklich schon in der Bundesliga, das ist schon Wahnsinn, was es da für einen Support gibt bei fast allen Vereinen. Und ja, wir haben die paar schwarzen Schafe, die da nicht mithalten können, aber auch in der zweiten und dritten Liga, und du warst jetzt gerade bei Aachen, also das ist fankulturmäßig, sind wir da auf jeden Fall schon vorne mit dabei.
Top-notch, auf jeden Fall. Begriff Nummer 4. Patrick Schick.
Oh, schwierig. Bis vor seiner Verletzung habe ich bei uns in der Kickbase-Runde, ich hatte ihn häufiger bei Kickbase und habe ich mir eigentlich immer gerne geholt. Ich habe gesagt, Patrick Schick, neuer Lewandowski, von mir habt ihr es als erstes gehört, weil der diese eine Saison hatte vor seiner Verletzung, da hat der wirklich alles kurz und klein geschossen und auch vom Spielertyp groß, technisch, saustark, kann eigentlich alles, hat irgendwie die Beschreibung auch so ganz gut gepasst und dann kam leider diese Verletzung und natürlich ist er jetzt noch nicht auf dem Niveau, auf dem er vorher war, auch wenn er jetzt schon wieder ein paar wichtige Tore gemacht hat. Deswegen, weil er gerade nicht so hoch angesehen ist wie vorher, würde ich sagen, er ist underrated, weil das einfach ein unfassbar guter Fußballer ist. Der kommt jetzt erst noch so in dieses perfekte Stürmeralter, der ist Ende 20, der kommt jetzt eigentlich in so seine goldenen 4-5 Jahre, wo er körperlich einfach noch topfit ist und aber ja einfach die Erfahrung hat und das ist gerade bei Stürmern vorm Tor. Das hilft, glaube ich. Und auch dieser Spielertyp, immer super wichtig, vorne so einen Zielspieler zu haben, der eigentlich mit dem Ball alles kann und gleichzeitig aber auch torgefährlich ist. Deswegen sage ich Patrick Schick, aktuell underrated, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, wenn der am Stück fit ist, dass der auch wieder properly gerated wird.
Wird super spannend, also gehe ich komplett mit. Deine Argumentation hole ich 1:1 durch. Es wird super spannend sein, wie ein fitter und performender Patrick Schick neben einem fitten und performenden Boniface dann eingesetzt wird. Ne? Also klar, Stichwort Rotation, das wird ja nicht weniger werden, wenn du jetzt auch noch Champions League dann spielst. Aber boah, hoffentlich, also das schreit schon nach Unzufriedenheit irgendwann mal. Mal gucken.
Bin ich auch gespannt, auch wenn natürlich in Stuttgart ein ähnliches Modell gefahren wird, gerade mit zwei so unterschiedlichen Stürmern, bisschen variabler, bisschen eher klassischer Mittelstürmer. Und ich glaube, Xabi Alonso ist auch flexibel genug in dem, was er spielen lässt, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, wie man genau aufgestellt ist. Da weiß jeder, was zu tun ist und vielleicht lässt er sich auch dazu hinreißen, dass er sagt, okay, wenn die beiden fit sind, muss ich die eigentlich auch aufstellen. Könnte auf jeden Fall Spaß machen, den beiden da vorne zuzusehen, ähnlich wie es jetzt gerade Girassi und Undav machen, weil das ist schon, ja, das gucke ich mir gerne an.
Definitiv. Letzter Begriff für dich, Lutz, und zwar die Euro Conference League.
Also von der Bedeutung her würde ich sagen, ist komplett overrated. Also niemand braucht diesen dritten Wettbewerb, so was so die Prestige angeht. Und mir kann auch keiner erzählen, dass das jetzt ein Pokal ist, von dem die Fans jetzt einfach so super happy sind, wenn sie den gewonnen haben. Also einfach nur der Pokal. Andersrum ist es dir als Fan aber auch völlig egal, was das für ein Pokal ist. Also ich entkräfte sozusagen mein eigenes Argument, wenn du halt geile Auswärtsfahrten hast und dann fährst du halt irgendwie in die Schweiz, in die Niederlande, nach Dänemark, in die Slowakei und was weiß ich und guckst dir dann halt den siebten aus der Niederlande an. Also wenn der HSV irgendwie irgendwann nochmal in diese Nähe kommen würde, ich würde alles dafür geben, scheiß drauf, welcher Pokal das ist und dann nehme ich gerne die Conference League, wenn man einfach mal wieder so geile Auswärtsfahrten machen kann, weil für mich war es in meinen Anfängen des HSV-Daseins war es selbstverständlich, dass man regelmäßig international gespielt hat und jetzt blute ich halt gerade sehr langsam aus und merke, ja nee, es ist halt nicht selbstverständlich und jetzt würde ich alles dafür geben, um nochmal da wieder hinzukommen und vielleicht so eine Auswärtsfahrt mal zu machen, deswegen ja, auf der einen Seite, ich finde diesen Pokal komplett unnötig, dass es einen dritten internationalen Pokal gibt. Also aus Fansicht, wenn mein Verein da drin spielen würde, ich würde wahrscheinlich versuchen, jedes Auswärtsspiel mitzunehmen, was ich auch nur irgendwie in die Finger kriege. Deswegen sage ich erst, und weil da die Fans einfach das Wichtigste sind und deswegen zählt die Meinung mehr, sage ich, der ist underrated.
Ich muss sagen, also wir haben ja selber noch Euro Conference League gespielt. Ich kann diesem Wettbewerb nicht so furchtbar viel abgewinnen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass in der Gruppenphase so Spiele zustande kamen wie Lugano gegen Bordeaux. Und das ist jetzt nicht die ostdeutsche Aussprache von Bordeaux, sondern das ist irgendein Verein in Norwegen. Und das gibt mir halt so gar nichts, ja. Also
ja, weiß ich natürlich nicht. Das ist nichts zum im Fernsehen gucken. Das ist etwas zum im Stadion denn, erleben als Fan.
Ja, es sei denn, du hast natürlich eine Tapete bei Bwin laufen und hast auf Lugano gesetzt.
Ja.
Aber dieses Spiel ist halt auch dem, wie soll ich sagen, dem vermuteten Inhalt entsprechend 0-0 ausgegangen. Und dann
natürlich
hast du halt einfach irgendwie 90 Minuten plus X, die gibt dir niemand mehr zurück. Ja, also
ja.
Ich finde den eher overrated, den Wettbewerb, aber sei es drum.
Kann ich auch verstehen. Ich kann deine Argumentation total nachvollziehen und bin da eher auch noch auf deiner Seite, aber wenn ich halt aus dieser Fansicht denke und mich selber danach sehne, solche Auswärtsfahrten mal zu machen, dann ist es, wie gesagt, einfach underrated, weil es wird eben einfach seltener und schwieriger, in diese internationalen Pokale überhaupt zu bekommen, da überhaupt reinzukommen. Ja, wobei eigentlich ist es ja Schwachsinn. Es ist ja dadurch ja leichter, in die internationalen Geschäfte Pokale zu kommen, weil es diesen Cup gibt.
Ja, voll.
Aber ich vielleicht weißt du, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du
dass
meinst.
Ich mich einfach
ich glaube zu wissen, sehne. Was du meinst.
Okay.
Juti, machen wir es zu. Mal wieder fünf mehr oder weniger polarisierende Themen aufgegriffen. Ich bin gespannt auf das nächste Mal, wenn wir das Spielchen dann wieder anders herumspielen. Und jetzt widmen wir uns der Bundesliga, dem Tagesgeschäft, gucken auf 3 aus 9. Und mit Blick auf die Uhr ist das, glaube ich, auch eine perfekte Überleitung im letzten Abschnitt unserer Folge. Wir haben mitgebracht Gladbach, Dortmund, Mainz, Hoffenheim und Leverkusen, Bremen. Womit wollen wir anfangen?
Leverkusen-Bremen machen wir natürlich als letztes, weil wenn wir das vom Timing her gut machen, können wir gleich noch direkt über die Meisterfeier sprechen und was sie da so veranstalten und wie so die Stimmung, wir können die Stimmung einfangen für euch, wie man so schön sagt, wir fangen die Stimmung ein. Deswegen lass uns einfach chronologisch vorgehen. Erstes Spiel auf der Liste, wenn ich mir den Spielplan angucke, ist Mainz gegen Hoffenheim. Ich wollte gerade Heidenheim sagen, aber das wäre völliger Quatsch gewesen, denn es ist Hoffenheim. Und ich hatte ja schon so ein bisschen prophezeit, und da braucht man auch kein allzu großer Fußballkenner sein, dass Mainz einfach sehr stark unter ihren Mitteln gespielt hat und jetzt gerade in so einen ganz guten Lauf reinkommt und sich nach und nach da unten rausmanövrieren. 4 Punkte Abstand jetzt schon auf Köln, denn Mainz hat 4-1 sehr überzeugend gegen Hoffenheim gewonnen. Hoffenheim irgendwie letzte Woche noch mit einem Auge auf Frankfurt geschielt. Ich glaube, das kannst du jetzt abhaken. Ja, und damit ist Mainz jetzt sehr gefestigt schon auf dem Relegationsplatz und ist mit ein bisschen Glück mit einem Sieg auf schwuppdiwupp auf Platz 13. Überzeugender Auftritt insgesamt, oder?
Absolut. Also, wenn man sich das reinzieht im Nachhinein und sieht, dass Hoffenheim zur Pause 1-0 führt und Mainz alle 4 Treffer in Halbzeit 2 schießt, da würde man sich erstmal denken, okay, was war da los? Wenn man das Spiel gesehen hat, dann muss man feststellen, Hoffenheim hat unglaublich schmeichelhaft überhaupt dieses Führungstor erzielt und dann auch die Führung entsprechend gehalten. Mainz hat hochverdient gewonnen und das macht mir persönlich aus FC-Sicht natürlich auch sehr viel Angst. Hoffenheim hat allerdings, deswegen versuche ich mir jetzt schön zu reden, dass Mainz jetzt auch nicht irgendwie eine Raketenübermannschaft ist. Hoffenheim hat überhaupt nichts, aber auch wirklich gar nichts für dieses Fußballspiel getan, auf ganzer Linie enttäuscht. Und da rede ich mir jetzt ein, hätten wir vielleicht auch gewonnen, ja, keine Ahnung, wenn man jetzt die Ambitionen von Hoffenheim irgendwie die europäischen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren mit in die Gleichung reinrechnet, weiß ich nicht, wie sie da in Sinsheim jetzt drüber denken, zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie sehr formschwach sind in der Rückrunde und Mainz eben, wie du gerade sagst, so langsam aus diesem Tief rauskommt nach dem erneuten Trainerwechsel. 4 verschiedene Torschützen. Über einen möchte ich ganz kurz reden und das ist Burkhardt. Also Johnny Burkhardt, der hat sich nach seiner Verletzung mal wieder so richtig zurückgemeldet in der Bundesliga. Und auch wenn ich natürlich hoffe, dass Mainz eigentlich unten mit drin bleibt, muss ich sagen, für ihn freut es mich einfach. Weil ich finde, das ist ein cooler Kicker.
Ja.
Der war lange, lange raus. Und man sagt ja eigentlich, die Jungs, die dann so lange raus sind, die brauchen etwa ungefähr genauso lange, um wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem sie vorher gekickt haben, vor der Verletzung. Das Gefühl habe ich bei dem nicht. Also der braucht nicht so furchtbar lange.
Ja, der hat ja immer auch schon wieder kürzere Auftritte gehabt, aber seit er wieder regelmäßig in der Startelf ist, performt er auch wieder gut und kommt sehr gut rein. Am Anfang, da hatte ich den auch immer schon mal ein bisschen wieder beobachtet und gemerkt, so, ja, okay, so richtig in Tritt kommt er nicht, aber die haben ihn auch gleich, glaube ich, einfach relativ langsam wieder rangeführt, um wirklich also mehr Minuten zu bekommen. Aber seitdem er jetzt wieder regelmäßig zum Startpersonal gehört, hat er sich sehr gut zurückgemeldet. Und ich mag auch diesen Spielertyp, diesen immer ackernden, eigentlich dauerhaft im Vollsprint spielenden Stürmer. Da habe ich immer Freude dran, irgendwie, wenn die vorne direkt draufgehen und so richtig Alarm machen. Insgesamt hat Mainz da vorne jetzt echt ein paar talentierte Kicker. Bin ich mal gespannt, wie das denn nächstes Jahr. Ich würde mal einfach mich schon mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie nicht absteigen werden. Das glaube ich einfach nicht. Wie die dann nächstes Jahr vielleicht noch, ja, mit so einem guten Saisonstart. Man sieht es bei Stuttgart, was alles möglich ist, wenn man einfach gut in die Saison startet und irgendwie ein bisschen was umstellt. Bin ich gespannt. Und auch so ein Spieler wie Amiri, für den freut es mich halt auch einfach. Über den haben wir regelmäßig schon gesprochen und immer so, das kann doch nicht sein, dass er bei Leverkusen wirklich immer nur so 5 Minuten bekommt. Lass ihn doch mal irgendwo bei so einem mittelmäßigen Verein spielen, 4-0 Leverkusen. Dann
ganz nonchalant so reingeworfen
hier. Ganz nonchalant. Die Fans fangen da schon an, den Platz zu stürmen. Der ist einfach ein so geiler Kicker und eigentlich noch in einem sehr, sehr guten Fußballeralter. Und deswegen für solche Spieler freut es mich dann immer, wenn die einfach dann wenn die einfach dann performen, so wie sie es eigentlich machen sollten, weil er einfach sauguter Kicker ist.
Ja, absolut, absolut. Ein Blick auf die Statistik, beziehungsweise auf eine Statistik, und damit können wir dann das Spiel vielleicht sogar schon zumachen. Was nicht dafür spricht, dass es ein tolles Spiel, also ein qualitativ hochwertiges Spiel war, ist die Passquote. Da haben sich beide irgendwie damit zufrieden gegeben, ein paar 70%, 73%, 74% Passquote hinzukriegen. Auch das versuche ich mir irgendwie rauszuziehen als Mutmacher dafür, dass das fußballerisch jetzt nicht absolutes Champions-League-Niveau gewesen sein dürfte, was man ja auch sehen konnte. Aber ja, Mainz hat auf jeden Fall einen Riesenschritt gemacht. Das direkte Duell, wenn man jetzt in die Zukunft, also in die nächsten Wochen schaut, mit Köln steht bevor. Ansonsten geht es für die Mainzer noch nach Freiburg, nach Heidenheim und nach Wolfsburg. Zu Hause hat man noch Dortmund. Ich glaube auch, so wie du, die werden es schaffen, die werden nicht absteigen. Und das Ganze wird irgendwie zwischen Köln und Bochum ausgemacht. Wer steigt direkt ab, wer geht auf den Relegationsplatz?
Ja.
Guti.
Das glaube ich auch.
Du hast zwar das Zwischenergebnis hier in der 86. Minute von Leverkusen schon reingeworfen, aber bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, haben wir noch das Borussen-Duell mitgebracht, das in Gladbach am Niederrhein stattgefunden hat. Und Ergebnis vorweggenommen, Dortmund gewinnt 2-1 auswärts bei Gladbach, dank Sabitzers Doppelpack. Es gibt so ein bisschen eine bittere Geschichte des Spiels, weil Sebastian Alea, den ich persönlich auch unglaublich
cool finde,
der hat sein Startelf-Comeback gefeiert und ich glaube 10 Minuten hat es gedauert. Ich weiß gar nicht genau. Ich meine, es waren 10 Minuten.
Ja, 10 Minuten. Minute 10 ist er, glaube ich, runtergegangen.
Ja, musste er raus. Der Zweikampf, ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu? Ist das einfach unglücklich oder ja? Kannst du da was zu sagen?
Ich habe es gerade gar nicht richtig vor Augen, ehrlich gesagt. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Okay. Ich habe dann nur gesehen, dass er eben schon wieder runter musste. Ich habe es gerade nicht im Kopf, was passiert ist.
Alles gut. Also am Ende des Tages, ich habe jetzt auch noch nicht gelesen, ob er jetzt länger ausfällt oder nicht. Ich denke, das steht alles noch aus. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, die Achillessehne, so wie man es in den Bildern sehen konnte. Aber gut, ich drücke ihm einfach die Daumen. Ich hoffe, dass auch für Dortmund ehrlicherweise, dass er schnell zurückkommt und dass er dann demnächst sein Startelf-Comeback auch wieder mal irgendwie, weiß ich nicht, 80 Minuten feiern darf. Die Torschützen, wie eben schon genannt, sind Sabitzer zweimal und dann auf der anderen Seite nach Vorarbeit von Honorar Wöber. Sabitzer hat auch noch ein drittes gemacht, die Szene mit dem Elfmeter und dem Pfiff. Hast du das mitgeschnitten?
Ja, die haben den irgendwie schon relativ schnell ausgeführt und dann hat sich der Videoschiedsrichter doch nochmal gemeldet, gesagt so, warte mal.
Ja, er ist zum Punkt getreten, alle waren bereit und es hat einen Pfiff von der Tribüne gegeben. Alle, also Torwart und ausführender Spieler, in dem Fall Sabitzer, haben gedacht, alles klar, der Schiri hat den Ball freigegeben, es wird geschossen, das Ding ist drin, aber der Check läuft noch und der Schiedsrichter pfeift das Ding ab und sagt, hä, wir sind doch noch gar nicht fertig hier, warte doch mal ab. Und dann kommt beim Check eben raus, das war gar kein Elfmeter, also alles zurück, das war eine irgendwie sehr kuriose Szene. Dortmund hat es auf jeden Fall fertiggebracht, das Ding über die Bühne zu bringen, 2-1 auswärts zu gewinnen und auch verdient, glaube ich, mir einzubilden, nach dem, was ich da so gesehen habe. Gladbach ist zwar nochmal rangekommen, konnte dann aber ihrerseits irgendwie nicht wirklich noch einen oben drauflegen. Dortmund hat ein bisschen mehr Ballbesitz, hat die Zweikämpfe für sich entschieden, ist weniger gelaufen, hat aber insgesamt ein gutes Auswärtsspiel gemacht, auch nicht ein ganz einfaches Auswärtsspiel gemacht, mehr Standards rausgeholt und am Ende verdient und dann wahrscheinlich auch fröhlich zufrieden 3 Punkte eingefahren, nachdem man jetzt gerade unter der Woche noch in Madrid ein echt schwieriges Spiel gespielt hat.
Ja, sehe ich auch so. Doppelpack Sabitzer fühlt sich einfach komisch an.
Gab's noch nicht, ne? Also für Dortmund gar nicht?
Für Dortmund auch safe nicht, aber insgesamt, das ist für mich kein Spieler, der 2 Tore in einem Spiel macht. Das sollte verboten werden. Aber gut, ein Elfmeter dabei?
Ja, nee. Doch, aber warum sollte das verboten werden?
Weiß ich nicht, fühlt sich einfach nicht richtig an. Das ist so, wenn irgendwie...
Hat denn jemand bei Kickbase, den du nicht magst und der dich abgezogen hat?
Nee, überhaupt nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Also ich finde es, ja, ist ja auch egal. Also, good for him so, aber ich finde das immer, manchmal, wenn du so manche Spieler liest und dann machen die 2 Tore pro Spiel, dann denkst du einfach so, nee, das solltest du nicht dürfen. Das sollte nicht erlaubt sein.
Na gut.
Und Sabitzer ist so ein Spieler.
Na gut, okay. Was wir natürlich nicht unterschlagen wollen, ist die gelb-rote Karte für Adeyemi, der sich irgendwie kurz nachdem er gelb gesehen hat, nachdem er schon die erste gelbe gesehen hat, dann noch eine zweite einhandelt für ein ziemlich unnötiges Foul irgendwie in der eigenen Rückwärtsbewegung an der Strafraumgrenze halten. Gelb-rot runter, ja, ist eine okay Entscheidung. Ich finde es ein bisschen hart, aber meine Güte, kann man, glaube ich, so geben. War auch einfach unnötig von Adeyemi. Und ansonsten hat das Spiel jetzt auch nicht so furchtbar viel hergegeben. Siehst du auch gerade, was ich sehe? Das Spiel ist noch gar nicht vorbei in Leverkusen. Nee. Es steht jetzt 5-0. Und der Platz ist...
5-0, bei ja, mir ist noch 4-0, dann hängt mein Stream wahrscheinlich
hinterher. Der Platz wird gestürmt, das Spiel ist noch gar nicht abgepfiffen. Was ist denn da los, um Gottes Willen?
Die stehen schon auch eher so, bei mir ist es halt noch deutlich hinter, wenn es jetzt schon 5-0 steht, bei mir ist noch 4-0, aber die stehen halt alle schon unten an der Bande. Und eben beim 4-0 sind die auch schon teilweise auf dem Platz. Ich kann die auch verstehen, ne? Also die Leute, die jetzt ist ja wirklich, was soll noch passieren, aber... muss halt irgendwie, wie steht es bei dir schon 5-0? Wie weit von voraus ist denn bitte dein
Stream? Hat der das jetzt abgepfiffen oder nicht? Ich raff's nicht. Also, das musst du mir jetzt erklären.
Ja, wie gesagt, ja, ich bin hier noch bei Minute 90.
Er hat's abgepfiffen.
Ich brauche noch.
Also jetzt hat er es
abgepfiffen. Ja, okay, ist ja auch in Ordnung.
Was zur Hölle ist denn das? Ist das überhaupt, ja, keine Ahnung, darf man das? Kann man einfach...
Ja gut, er hat halt einfach keine Nachspielzeit gegeben.
Nein, das Tor ist gefallen. Es war die 89. Minute und ein paar Sekunden. Und er muss ja safe, 90 Minuten muss er ja mal laufen lassen, das Spiel. Und eigentlich muss er bei 4 oder 5 Toren auch Nachspielzeit geben. Die Fans haben aber im Torjubel für das 5. Tor den Platz gestürmt. Und dann haben sie versucht, den Platz wieder
jetzt
zu räumen.
Jetzt bin ich gerade dabei.
Jetzt bist du wie
bei mir ist jetzt 89 und 30. Ja, Herrgott, die halbe Minute bis Anstoß wären 90 Minuten vorbei gewesen. Beim 5-0 brauchst du keine Nachspielzeit geben. Ist auch okay, würde ich sagen.
Ja.
Krasse Bilder, ey.
Ja.
Wir nehmen euch jetzt einfach gerade kurz mal mit. Also mein Stream hängt auf jeden Fall deutlich hinterher, aber Leverkusen macht das 5-0. Die Leute stürmen den Platz. Und das Spiel wird abgepfiffen und Leverkusen ist halt wirklich das erste Mal Meister geworden. Finde ich, ist ganz schön so. In der 25. Folge, wir haben in der allerersten Folge darüber gesprochen, das war irgendwann im Oktober. Ah ja, krass, Leverkusen, die performen dieses Jahr richtig gut. Könnten die das wirklich irgendwann einfach mal durchziehen? Und sie haben es einfach wirklich komplett durchgezogen. Das ist schon crazy.
Sie haben es komplett durchgezogen. Und Florian Wirtz, der kölsche Junge, von uns ausgebildet, wird jetzt deutscher Meister mit irgendwie 12. Krass. Das ist krass. Was soll ich jetzt sagen? Freut mich für Leverkusen?
Ja, nö, musst du nicht. Du kannst so einfach sagen, dass dich das nervt, aber ich finde es, mich freut's für die Bundesliga. Ja. Ich sage es, mich freut's für den Sport, Lukas. Oh. Für den Sport freut's mich.
Gehen wir kurz aufs Spiel ein und dann machen wir die Folge hier mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen zu. Sie empfangen zu Hause gegen Bremen. Sie empfangen zu Hause Bremen und mit der Chance, das Ding selbst einzutüten, nachdem sie ja schon gebibbert haben, auf der Couch Meister zu werden, in Abhängigkeit davon, was Stuttgart und Bayern machen. Stuttgart und Bayern hatten aber Mitleid und den Leverkusenern die Möglichkeit gegeben, das auf dem Platz zu regeln. Boniface trifft in der 25. Minute per Elfmeter, Xhaka in der 60. zum 2-0 und dann folgt die Wirtz-Show, der eingewechselt wird in der zweiten Halbzeit, trifft zum 3-0, zum 4-0 und zum 5-0. Also der Typ hat jetzt nochmal richtig einen rausgezimmert, die Meisterschaft mit 20 Jahren, die deutsche Meisterschaft geholt. Pff, der Wahnsinn. Also das Spiel, wir haben es nebenbei geguckt, war eine komplett einseitige Kiste. Bremen hatte eine richtig gute Möglichkeit in der 45. plus 1, das 1:1 zu machen. Das hätte dem ganzen Spiel vielleicht nochmal einen wilden Twist geben können. Letztendlich sprechen aber auch die Zahlen für sich. Bayer Leverkusen hat sich spätestens mit dem 2-0 in einen Rausch gespielt und es war der Meisterschaftszug, auf den sie aufgesprungen sind. Chancen im Minutentakt, eine Passquote von 90%, 20 Torschüsse, 5 Tore, 7:0 Ecken, also das war eine komplett einseitige Nummer. Schicken die hier ja mit so einem Handicap minus 4 irgendwie nach Hause. Schönen Tag nach Bremen.
Tore werden auseinandergeschnitten, Tornetze. Da ist jetzt richtig Remi Demi. Kann einem für Bremen fast schon leid tun. Die sind zwar irgendwie ganz gut gesichert, aber in so einem Spiel, da kannst du auch nichts holen. Also sorry, nach der Leistung über die ganze Saison, das war so klar, dass Leverkusen zu Hause auch genau sowas veranstaltet und die halt 5-0 aus dem Stadion schießt. Da muss man ja wirklich sagen, das war zu erwarten. Das ist ja auch irgendwie ein perfektes Ende dieser Story, die jetzt seit einigen Monaten erzählt wird. Und die, das ist ja jetzt erstmal nur der erste Step. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich jetzt auch mit dem, nachdem wir schon wissen, wie das Hinspiel des Viertelfinals war, Liverpool 3-0 gegen Atalanta, eigentlich so der größte Konkurrent noch in der Euroleague, 3-0 auf die Mütze bekommen zu Hause, die werden rausfliegen. Und dann hast du da eigentlich nur noch machbare Teams in der Euroleague. DFB-Pokal haben wir schon drüber gesprochen. Und es ist halt wirklich nicht so unwahrscheinlich, dass die am Ende mit dem Triple aus dieser Saison gehen. Und das wäre dann schon krass. Also das fand ich halt auch so schön. Arne Zeigler in seinem Podcast mit Philipp Köster, dem Elf-Freunde-Podcast, gesagt, er hatte einen Auftritt in Leverkusen und dann hat natürlich die Leute auch gefragt, so wie sich das anfühlt und so. Und der hat dann auch einfach nur gesagt, die sollen das alle jetzt mal sehr, sehr intensiv aufnehmen und wahrnehmen, weil er hatte ja diese Situation Anfang der 2000er mit Werder Bremen auch, dass die auf einmal das Double geholt haben 2004. Und seitdem war aber auch nicht mehr so viel für Bremen. Da gab es erfolgreiche Phasen und auch Champions League und Co., aber Leverkusen, die spielen halt jetzt gerade eine Saison, das wird die nächsten 20, 30 Jahre sehr wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Und das, ja, manchmal realisiert man das dann ja eher so, was ich auch gerade gesagt habe mit HSV international. Währenddessen nimmt man das nicht so ganz bewusst auf, dass man weiß oder da schon darüber nachdenkt, ja, wie ist das denn in 10 Jahren? Vielleicht sind die in der zweiten Liga. Da bist du einfach so glückselig, dass du einfach denkst, das geht jetzt für immer so weiter. Und deswegen freut es mich auch, diese Bilder jetzt zu sehen, weil das werden die halt, die Leute, die da jetzt vor Ort sind, das werden die ihr Leben nicht vergessen. Deswegen, ja, schöne Bilder jetzt in Leverkusen, wirklich der ganze Platz ist gestürmt, die Leute liegen sich in den Armen, die Leute weinen, die Spieler haben einfach ein Grinsen, ein bisschen am Meppen im Gesicht. Ja, schön das zu sehen.
Schön, dass wir es live mitschneiden. Bayer Leverkusen ist deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch dazu. Es sind nicht die Bayern. Die Serie ist endlich
Halleluja.
Gerissen. Halleluja. Stichwort Meisterschaft und live, ganz kurz zum Schluss vielleicht der Folge. In England, wir sprachen eben drüber, tut sich ja auch nochmal einiges. Arsenal unterliegt Aston Villa
zu
Hause. Ziemlich sicher, wir haben jetzt 90. plus 7, 0:2. Und das macht Man City zum lachenden Dritten, die damit die Meisterschaft in der eigenen Hand haben. Und da muss ich sagen, das kotzt mich schon wieder komplett an. Ich hätte es mir für Arsenal oder Liverpool gewünscht. Das wird jetzt eine richtig schwierige Nummer. Da kann man ja nur doppelt froh sein, dass wir in Deutschland nicht dieselbe Scheiße erleben müssen, um das jetzt mal ganz rabiat zu sagen. Nee, das nervt mich schon wieder nur. Also.
Ja, das kann ich verstehen. Ey, das, ich hatte auch gehofft, dass das nicht passiert. Und wenn du dir das die letzten Spiele von Man City anguckst, dann, dann rasieren die jetzt auch. Die spielen gegen Brighton. Die sind okay. Die sind dieses Jahr nicht so stark wie letztes Jahr, würde ich sagen. Gegen Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham, West Ham.
Ja, es gibt kein direktes Duell mehr, weder mit Arsenal noch mit Liverpool. Das ist Mist. Naja.
Hoffen wir drauf, dass da noch was passiert und Arsenal oder Liverpool das Ding holen. Das würde mich auch freuen. Ich möchte auch so ein bisschen diese Dynastie von Man City mal durchbrochen sehen. Die haben letztes Jahr schon die Champions League geholt. Die sind jetzt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 4-mal Meister geworden. Reicht jetzt auch. Pep soll da mal jetzt abhauen und dann soll da wieder irgendein Trainer hinkommen, der das alles wieder vor die Wand fährt.
So, schönes Schlusswort.
Ja, es war mal wieder eine Freude.
Dito.
Tatsächlich wirklich Leverkusen einfach deutscher Meister. Das muss ich auch noch einfach nochmal aussprechen, um das nochmal zu verinnerlichen, weil das ist krass. Und es ist auch krass, dass das jetzt erste deutsche Meister nach 11 Jahren, der nicht FC Bayern ist. Das ist schön, das tut uns allen, glaube ich, ganz gut. Ich bin sehr auf die Meisterschaft, auf die Feier gespannt, wo Leverkusen diese Meisterschaft denn wirklich feiern wird. Das ist ja vielleicht nochmal ganz kann man gespannt sein, was sie da aus dem Hut zaubern, ob die es vielleicht einfach im Stadion machen. Mal schauen.
Wir werden sehen. Nutz mal lieber. Das war die Folge 25 Couch Capitanos, die Bayer Leverkusen wird Meisterschaftsfolge.
Jo.
Ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche und werden mit Sicherheit auch über das Nachwirken, die Nachwehen dieser Meisterschaft sprechen. Mach's gut.
So sieht es aus. So machen wir es. Mach es gut und an alle euch da draußen nochmal. Folgt uns, kommentiert, liked und teilt es mit Freunden. Gebt uns Feedback. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, bis nächste Woche.
Ciao.